Jesus erzählte folgende Geschichte. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, »Ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht.« Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land auch noch eine große Hungersnot aus. Und es ging ihm richtig schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gerne hätte er seinen Hunger an den Schoten für die Schweine gestillt, aber bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. »Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen«, sagte er sich, »aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen, dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt, gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner.« So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz. Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. »Vater«, stammelte der Sohn, »ich habe gegen den Himmel mich versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden.« Doch der Vater befahl seinen Dienern, »bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Siegelring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.« Dann begannen sie zu feiern. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Herr, dass unser Herz berührt und wir von dir angesteckt werden. Herr, darum bitten wir dich jetzt. Amen. Mein Freund Alfred Darms hat vor wenigen Wochen hier und zu dem gleichen Text gesprochen und den verlorenen Sohn in den Mittelpunkt gestellt. Er wird in Kürze auch nochmal darüber sprechen und dann den älteren Sohn betrachten. Heute Morgen möchte ich diese Geschichte aus der Sicht des Vaters betrachten. Wir haben ja früher im Orient gelebt und solche und ähnliche Sachen immer wieder erlebt. Und aus dieser Perspektive möchte ich diese Geschichte ein bisschen erklären. Zunächst einmal, Jesus erzählt ja nicht eine wahre Begebenheit, er erzählt eine Beispielgeschichte. Beispielgeschichte aus einem jüdischen Dorf, wie so und ähnlich immer wieder passiert ist damals. Fast jedenfalls. Denn ehrlich gesagt, kein Vater würde so sich verhalten wie hier in dieser Geschichte. Das hat einen besonderen Grund. Das Ereignis passiert in einem kleinen jüdischen Dorf. Damals waren die Dörfer sehr klein gewesen. Die Leute haben ganz dicht beieinander gewohnt. Ein ganzes Dorf hatte vielleicht die Größe eines halben Fußballplatzes. Von hier bis vorne zu den Bäumen und bis hier rüber. Das war das ganze Dorf gewesen. Ganz schmale Gassen führten da durch. Die einzelnen Gehöfte hatten etwa die Grundfläche eines Reihenhauses gehabt. Das eigentliche Haus war so groß wie eine halbe Garage. 2,50 m auf 3 m. Mehr nicht. Das war das ganze Haus. Dann gab's noch den Stall und einen Vorratsraum für das Getreide und eine kleine Hoffläche. Alles war ganz dicht beieinander. Und miteinander hat die ganze Familie die schwere Feldarbeit gemacht, sich abgeplagt miteinander. Manchmal haben auch verarmte Angehörige mit bei ihnen gewohnt. Für manche Tätigkeiten haben sie Tagelöhne noch mit angestellt. Leute, die gar kein Stück Land hatten, sondern sich verdingt haben, um etwas für den Lebensunterhalt zu verdienen. Man muss sich das vorstellen wie so ein Slumgebiet in Kalkutta oder in Nairobi, so dicht gedrängt aufeinander, im kleinen Bereich, das war das ganze Dorf. Wenn man so dicht beieinander lebt, hört man jeden Ehekrach im Nachbarhaus, erfährt, wo es laute Worte gibt, wo so ein Sohn rebelliert. Man weiß alles übereinander. Es gibt keine Geheimnisse. Man hat in einem kleinen Dorf die gegenseitige Unterstützung. Das ist positiv. Aber es sind auch viele Erwartungen und die Sozialkontrolle, die da ist. Das ist das Umfeld, in dem diese Geschichte passiert. Die Geschichte von einer Familie mit 2 heranwachsenden Söhnen. Der Jüngere streitet ständig mit dem Vater. Und alle im Dorf wissen das. Er streitet auch mit seinem Bruder. Das wird immer heftiger. Der Vater versucht es mit guten Worten. Er versucht es mit Milde und mit Strenge. Aber nichts hilft. Die kommen nicht miteinander zurecht. Und eigentlich ist jetzt die Aufgabe des älteren Bruders, da zu vermitteln. Den jüngeren Bruder in seiner rebellischen Phase so ein bisschen zu bewegen, ein bisschen ordentlicher sich zu verhalten. Wenn dem Bruder es nicht gelingt, dann ist die Aufgabe von all den anderen Erwachsenen und Heranwachsenden im Dorf, damit zu helfen. Aber nichts gelingt. Und jetzt fordert der jüngere Sohn sogar seinen Erbanteil. Was heißt das? Vater, kratz ab. Ich will endlich Cash. Das ist so ein Skandal. Das ist so eine Beleidigung des Vaters, der sich noch in guter Gesundheit befindet. So eine bodenlose Frechheit. Was sah das jüdische Gesetz vor für einen solch frechen Sohn? Wir können das in den Büchern Mose nachlesen. Der musste gesteinigt werden. Der hat sein Leben verwirkt. Der durfte nicht mehr weiterleben. Jemand, der so unverschämt mit seinem Vater und seiner Familie umgeht. Das ist das, was eigentlich erwartet wurde. Und, wenn man milde ist, dann hätte man vielleicht diesen Sohn für tot erklärt und davon gejagt. So wie es ja auch in manchen Migrantenumgebungen so mit Ehrenmord und was so alles damit zu tun hat, auch heute noch geschieht. Im Orient auch bis heute. Das ist dort üblich. Doch was macht der Vater? Und das ist das Unerwartete für die Zuhörer. Er geht darauf ein. Er teilt auch noch seinen Besitz auf. Nach dem jüdischen Recht, der ältere Sohn bekam 2/3, der jüngere 1/3. Aber was an Vermögen da war, das waren ja keine Goldmünzen, waren auch keine Aktienpakete. All das Vermögen, das steckte im Haus, in den Feldern, in den Tieren, die sie hatten? Man lebte ja sonst von der Hand in den Mund. Also hat der Sohn vielleicht ein Feld bekommen, vielleicht zwei Tiere, vielleicht ein Stück von der Scheune. Aber kann er es mitnehmen? Das kann man nicht transportieren. Was muss er machen? Muss irgendwie zu Geld umsetzen. Nur, wer kauft denn das im Dorf? Von so einem rebellischen Sohn. Jeder hätte natürlich gern diesen Acker da drüben. Würde ganz gut dazu passen. Aber das würde so einen Gesichtsverlust darstellen. Diese Notlage dieser Familie jetzt auszunutzen. Keiner würde das übers Herz bringen. Also muss der Sohn mit dem Preis runtergehen. Man muss noch tiefer runtergehen. Und immer noch kauft's keiner. Aber er will fortziehen, er braucht das Cash. Wer kauft es schließlich? Wer hat einen Vorschlag? Wer würde sowas dann kaufen? Der Vater? Der muss es ja gerade hergeben. Der Bruder? Der liegt so im Streit mit seinem. Und der Vater hat ja auch kein Cash, um das bezahlen zu können. Also, es bleibt nur ein Ausländer oder ein Fremder übrig. Jemand, der keinen Ruf zu verlieren hat in dem Dorf. Und das macht die Sache noch viel schlimmer. Jetzt wird auch noch das Erbe der Väter, denn das Erbe waren ja das Grund und Grundbesitz, wird auch noch verschleudert. An Fremde und so einem Schnäppchenpreis. Die Schande über der Familie wird immer größer, immer schlimmer. Vor 60 Jahren etwa wurde ein Spielfilm in Ägypten gedreht. Wir haben ja keine Möglichkeit, sonst hätte ich euch die Szene hier vorgeführt. In der so ein ganz ähnliches Familiengeschichte so passiert. Und dort wird dann durch ein Ritual, wird dann dieser rebellische Sohn für tot erklärt. Es wird eine große Amphore, wird zerschlagen und damit wird jetzt für tot erklärt. Und davon, jeder spuckt ihn an und jagt ihn davon. Ja, so geht das im Orient heute noch. Es ist die Schande über der ganzen Familie, Großfamilie, mehr noch die Schande über dem ganzen Dorf. Weil keiner in der Lage war, diesen rebellischen Sohn jetzt zur Raison zu rufen. Überall in der ganzen Gegend, in den Nachbardörfern, bis in die Stadt hinein, überall wird gelästert und getuschelt. Über dieses Dorf dort, wo keiner in der Lage war, so einen einzelnen, jungen, rebellischen Kerl auf Linie zu kriegen. Überall wird gespottet. Und der Vater ist tief beschämt, hat sein Gesicht verloren, hat seine Ehre verloren in der ganzen Gegend. Die übrige Geschichte kennt ihr. Viele jedenfalls von uns. Der Sohn zieht weit weg in ein fremdes Land, ganz weit weg. Warum? Weil sein Ruf hier im ganzen Land Israel so beschädigt ist. Nirgendwo könnte er noch irgendwas Neues anfangen. Er muss in ein fremdes Land ziehen, wo ihn keiner kennt. Und dort lebt er in Saus und Braus, lässt sich's richtig gut gehen. Solange man großzügig eine Runde ausgeben kann, hat man viele Freunde. Aber irgendwann ist das Geld alle. Und die Freunde? Die scheinbaren Freunde sind alle verschwunden. So allem Unglück, so erzählt Jesus, hat er noch eine Hungersnot begonnen. Und dem Sohn geht es richtig schlecht. In seiner Not verdingt er sich sogar als Schweinehirt, und Schweine sind etwas Unreines für Juden. Er ist richtig in der Gosse gelandet. Und selbst dort muss er hungern, weil diese Schoten, die Schweine kriegen, nicht mal den Schweinefraß. Davon kriegt er was ab. Und jetzt, erst an diesem Punkt, kommt er zur Besinnung. Er fängt an, nachzudenken. Was mache ich eigentlich hier? Ich komme hier vor Hunger um, und mein Vater ist ein großzügiger Mann, der seine Tagelöhne alle ehrlich und großzügig den Lohn auszahlt. Warum gehe ich hier vor die Hunde? Die Frage ist, was muss in unserem Leben passieren, bis wir an diesen Punkt kommen, um zu denken? In Portugiesisch steht es hier auf meinem T-Shirt: Repensar, umdenken, neudenken. Vielleicht ist so eine Kur hier, so ein Moment, wo man aus dem Alltag rausgenommen ist. Man anfängt, über sein Leben nochmal neu nachzudenken. War das alles im Leben? Bin ich damit zufrieden? Wo möchte ich ganz neu anfangen? Wo möchte ich einen neuen Lebensstil einüben? Und der Sohn sagt in dieser Geschichte hier: Ich gehe zu meinem Vater und entschuldige mich. Und ich biete mich als Tagelöhne an. Wenn ein anderer im Dorf anstellt, warum stellt er denn nicht auch mich an? Und ich zeige ihm, ich kann was. Ich habe Muskeln. Ich kann selbst Geld verdienen. Kann selbst auf eigenen Füßen stehen. Ich brauche nicht sein Erbarmen. Ich brauche nur sein faires Verhalten. Ich will nicht bei ihm leben. Für im Dorf mir irgendein Zimmer nehmen. Und dann neu anfangen. Und ich will dem Vater zeigen: Ich schaff das schon. Er macht sich auf den Weg. Doch was für eine fatale Fehleinschätzung war das. Er macht sich auf den Weg. Und was passiert, wenn er sich dem Heimatdorf nähert? Wenn die Dorfleute, die er so geschändet hat, der so in Verruf gebracht hat, wenn die ihn entdecken, was passiert dann? Wenn die Dorfjugend ihn findet, sie wird ihn totschlagen. Sie wird ihn steinigen. Er, der sie alle in Verruf gebracht hat. Und eigentlich, das hätten sie schon damals tun sollen. Damals, als er so aufmüpfig gewesen ist. Doch der Vater, er liebt sein Kind immer noch. Unendlich, und vermisst seinen Sohn. Und jeden Tag ist er auf dem Flachdach seines Hauses und sucht den Horizont ab, wo vielleicht eine fremde Gestalt die Landstraße entlang kommt. Und eines Tages sieht er so eine merkwürdige, kümmerliche, elende Gestalt irgendwo in großer Entfernung. Und er weiß, auf was es jetzt ankommt. Wer sieht und findet diesen Fremden? Zunächst weiß er nicht, um wen es sich handelt. Wer findet ihn zuerst? Die Leute aus dem Dorf, die ihn totschlagen werden?
oder der Vater. Und das ist die Dramatik in dieser Geschichte, die Jesus erzählt. Der Vater sieht dort ganz, ganz weit entfernt. Noch viel weiter bis dort oben hin. Er sieht dort diese eine fremde Gestalt. Es könnte sein Sohn sein. Und er muss schnell dorthin kommen. Er als ein älterer Person, ein Patriarch, er rennt durchs Dorf und dann durch die Felder. Ist das würdig eines Patriarchen? Eines Seniors? Und kann man mit so einem, dort im Orient trägt man ja so ein langes Gewand, kann man damit rennen? Grundsätzlich? Da stolpert man über seine eigenen Füße. Was muss er machen, um damit rennen zu können? Er muss den Saum hochziehen, bis über die Knie hinaus. Nur dann kann man damit rennen. Und damit entblößt er seine Beine. Vielleicht sieht man sogar die Oberschenkel. Und damals hat man ja keine Unterwäsche getragen. Vielleicht sieht man noch mehr. Schande über ihm. Er rennt durchs Dorf hinaus durch die Felder und entehrt sich damit. Unwürdig eines älteren Mannes zu rennen und danach noch seine Beine und vielleicht noch mehr zu entblößen. Aber es ist die einzige Chance, das Leben seines Sohnes zu retten. Denn seine Fehleinschätzung, es wagt in das Heimatdorf zurückzukehren. Er erreicht als Erster, vielleicht nur wenige Schritte vor der Dorfjugend, wer will, wissen es nicht. Er erreicht diesen und erkennt seinen Sohn und wirft seine Arme um ihn. Kann dann noch die Dorfjugend den Tod schlagen? Wo der Vater seine Arme um ihn wirft? Das ist das Geheimnis dieser Geschichte vom verlorenen Sohn oder eigentlich von der unglaublich kostbaren Liebe des Vaters und des hohen Preises, den er bezahlt, um seinen Sohn zu versöhnen. Mit sich zunächst, er küsst ihn. Der Sohn kann damit gar nicht niederfallen. Wenn der Vater ihn küsst, muss er stehen bleiben und kann auch seine alberne, halbherzige Entschuldigung gar nicht mehr fortsetzen. Er lässt das beste Gewand holen. Was ist das beste Gewand in diesem Haus? Ist das Sonntagskleid des Vaters. Das lässt er holen und legt es um die Lumpen, den Schmutz dieses jungen Sohnes. Er lässt seinen Siegelring bringen, indem er und zeigt damit, das könnten wir heute sagen, das ist wie die Scheckkarte des Vaters, der dem Sohn übergibt. Er ist wieder zu Würde. Er ist wieder ein freier Mann. Er ist nicht mehr Schuldner und ist auch nicht mehr Knecht. Er lässt Schuhe holen und zieht sie diesem barfußen jungen Mann an. Und damit bekommt er Ehre zurück. Er setzt ihn wieder als Sohn ein. Dieser junge Mann ist nicht mehr jetzt als Tagelöhner bei ihm, wird als Sohn wieder eingesetzt. Und mehr noch. Er lässt dann ein großes Fest organisieren, das gemästete Kalb, das Beste, was er hat. Alle und alle im Dorf müssen mitfeiern. Und indem sie mitfeiern, indem sie mitessen und trinken, müssen sie zustimmen, dass dieser Halunke wieder zur Familie und zur Dorfgemeinschaft gehört. Dieser Aufmüpfige wird versöhnt mit der ganzen Gemeinschaft im Dorf. Doch welchen Preis muss der Vater dafür bezahlen? Er hat nicht nur den großen Schaden damals von der Erbteilung zu verkraften, nicht nur die Schande, die er auf sich genommen hat, indem er dort entblößt durchs Dorf rennt, indem er sich lächerlich macht, indem er die Beziehung zu den Leuten im Dorf riskiert, die damit sicherlich gar nicht einverstanden waren, die Beziehung zu seinem zweiten Sohn, das gemästete Kalb, eine Riesenparty, die er schmeißt mit 200, 300 Gästen am Abend, die alle essen und trinken wollen und auch müssen, damit sie daran teilhaben, an diesem Versöhnungsfest. Wir sehen, welch hoher Preis der Vater zahlt. Und das ist viel, viel mehr, als nur dem Sohn jetzt sein dummes Verhalten zu vergeben. Die Beziehungen werden wiederhergestellt. Friede kehrt ein. Und in der Geschichte, wir wissen es, Jesus erzählt diese Geschichte über Gottes Verhalten mit uns Menschen. Und Gott handelt so viel anders, als jeder andere Mensch handeln würde. Wie bei allen Gleichnissen. Alle Beispielgeschichten, die Jesus erzählt, sind ja irgendwie ein bisschen merkwürdig. Denn kein Mensch würde sich so verhalten. Gott, der uns geschaffen hat, er lässt uns auch unsere eigenen Wege gehen. Auch problematische Wege, auch schlechte Wege. Und trotzdem segnet er. Er lässt seine Sonne scheinen über Gute und Böse, über Gerechte und Ungerechte. So großzügig ist Gott, wie dieser Mann in dieser Geschichte hier. Und er wartet und wartet und wartet unendlich lange, bis wir ans Ende auch unserer Wege kommen. Bei mir war es, als ich kurz vor Abitur war. Ich war jahrelang von Gott weggelaufen, wollte mit Gott nichts zu tun haben. Bis ich ans Ende meiner Wege gekommen bin, wie ich zu mir gesagt habe, so kann's nicht weitergehen. Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber ich brauche Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Gott, der so lange wartet. Und Gott, der dann aktiv wird, wie in dieser Beispielgeschichte, noch viel mehr aktiv wird. Dieser Mann hier, dieser Hausvater, hat sich lächerlich gemacht, einen hohen Preis gezahlt. Unser himmlischer Vater muss noch einen viel höheren Preis zahlen. Wir illustrieren es durch das Kreuz, das wir in vielen Gottesdiensten haben, als er seinen Sohn Jesus ans Kreuz geschickt hat, damit er unseren Tod leidet und wir frei, wir neu anfangen können. Dass er seine Arme so schützend um uns wirft, dass wir gerettet sind vor dem sicheren Tod, dass er uns mit sich versöhnt durch sein einseitiges Handeln und mehr noch, dass er uns die Ehre gibt, den Ehrenplatz, dass wir seine Söhne und Töchter sein dürfen, der Gemeinschaft mit ihm leben dürfen, nicht als Tagelöhner, nicht als Angestellte in der Distanz, die entlohnt werden und abends dann nach Hause gehen, um ihr eigenes Leben zu führen. Nein, dass wir zu Gottes Familie gehören dürfen. Das ist diese wunderbare Botschaft von Jesus. Und dass die Beziehung wiederhergestellt werden. Die Beziehung zu Gott, aber auch die Beziehung untereinander. Wie viele Menschen leben auch heute in gebrochenen Beziehungen? Wie viel Not, wie viel Schmerz, wie viel Bitterkeit ist damit verbunden? Gott möchte wirklich Versöhnung schenken. Uns auch versöhnen untereinander. So wie er in der Geschichte alles eingesetzt hat, dass auch der Junge, der zweite Sohn, mit dem Älteren und mit der ganzen Dorfgemeinschaft wieder versöhnt wird. Darf ich Sie fragen, gleichen Sie vielleicht so einem der Dorfbewohner, der immer noch mit dem Groll über das, was dieser junge Mann angestellt hat, im Herzen leben? Der Zorn, die Wut, die Bitterkeit immer noch da ist? Oder sind wir gar wie der verlorene Sohn? Wir ahnen gar nicht, wie zerstörerisch auch unser eigenes Verhalten ist. Unser himmlischer Vater, er zahlt einen unendlich hohen Preis dafür, damit wir Leben im Überfluss finden, hier schon und in Vollendung in Ewigkeit, aber auch, dass wir miteinander in versöhnten Beziehungen leben. Und Versöhnung gibt es nie zum Nulltarif. Ich bin im Augenblick dabei, nur ehrenamtlich, mich an mindestens 3, 4 ganz unterschiedlichen Situationen, wo ich versuche, zur Versöhnung hinzuwirken zwischen Menschen, die sich so miteinander verkracht haben. In ganz unterschiedlichen Bereichen. Es ist ein mühevoller Prozess, der von allen viel abverlangt und viel kostet. In einer Situation sehe ich, wie es langsam Wege aufeinander zugehen. In einer anderen Situation ist es noch ganz unklar. In einer dritten Situation sehe ich bisher noch keine Anzeichen dafür. Versöhnung setzt ganz, ganz viel auch persönlichen Einsatz und Kosten voraus, so wie bei deinem Vater. Aber es lohnt sich, dass wirklich Friede einkehrt. Friede in unserem Leben, dass wir Gott auch damit ehren. Der Vater, der so unendlich viel einsetzt, und er möchte uns auch dort als seine Kinder mit hineinnehmen. Darum möchte ich jetzt im Gebet abschließen. Himmlischer Vater, wir staunen darüber, wie viel du einsetzt und was du es dich kosten lässt. Danke, dass du uns versöhnt hast mit dir. Wie hätten wir sonst Frieden mit dir finden können? Dass du uns einlädst in die Gemeinschaft mit dir. Und dass du uns dann auch aufrufst, dass wir in versöhnten Beziehungen zueinander leben. Und dass wir auch bereit sind, da viel dafür einzusetzen. Uns auch selbst das viel kosten zu lassen. Dass deine Versöhnung auch zwischen uns und in den vielfältigen Beziehungen oder dort, wo wir mit Menschen zu tun haben, die noch unversöhnt sind, Herr, dort deine Friedensstifter sein dürfen. Herr, da lass du uns deine Friedensboten sein. Heute, an der Woche, die jetzt vor uns liegt, und dass wir uns an dir besonders freuen. Denn von dir kommt die Kraft. Von dir kommt auch das Gelingen dazu. Danke, dass du solche Gedanken des Friedens mit uns hast. Amen.